Und ich habe mich gefragt, wo Thomas mich gefragt hat, ob ich heute Morgen hier den Dienst tun könnte. Ja, was mache ich jetzt? Mache ich eine verspätete Weihnachtspredigt oder wird es eher eine verfrühte Neujahrspredigt? Und ich habe mich für Letzteres entschieden, also nicht wirklich, aber es ist ja schon so ein bisschen angeklungen, das, was ihr Silvester auch machen wollt, so gegen Ende des Jahres oder zu gewissen Anlässen, da hält man manchmal inne und hält so Rückblick, was eigentlich im Leben einem so passiert ist, oder man blickt so auf sein Leben zurück und fragt sich, wie nutze ich eigentlich die Zeit in meinem Leben, die Gott mir gegeben hat. Und wir haben das gerade in dem Lied auch gesungen, das Ziel eben im Auge zu behalten und diese Berufung, die wir von Gott bekommen haben, auch im Auge zu behalten und nicht, ja, das Ziel aus dem Blick zu verlieren. Das waren genau die Gedanken, deswegen passte das Lied so gut, die ich mir selber so gestellt habe. Und daraus ist dann diese Predigt heute Morgen gekommen. Es soll gehen um Berufung in unserem Leben und vielleicht sagt der ein oder andere jetzt, ja, Berufung, das klingt so irgendwie so groß oder so speziell. Aber wenn du gläubig bist, wenn du wirklich, ja, mit Gott unterwegs bist, dann hat Gott dir auch eine Berufung für dein Leben gegeben. Vielen Dank, das ist sehr hilfreich. Ja. Und deswegen möchte ich mit euch eben einmal einen Blick werfen auf das Leben von Mose. Und ich muss sagen, als ich das jetzt in den letzten Tagen mir angeschaut habe, war ich selber sehr bewegt und überrascht. Und ich hoffe einfach, dass ich euch ein bisschen mit da hineinnehmen darf heute Morgen. Und ich möchte zu Anfang ein bisschen einen Rückblick halten über das Leben des Moses oder den Hintergrund, wie sein Leben überhaupt angefangen hat und unter welchen Umständen er dort geboren worden ist. Und wir können sagen, dass er ja wirklich unter ganz wundersamen Umständen ja sein Leben schon als Kind bewahrt worden ist. Ja, und er war eben so, dass Israel dort in der Sklaverei war und sie schrien um Gott, dass er sie befreien würde von der Sklaverei. Und Gott sagt zu oder hatte vorher schon gesagt, dass wenn die Zeit gekommen ist, wenn die Zeit erfüllt ist, dass er sie wieder zurückführen würde nach Kanaan. Und dann wird eben Mose geboren. Und die Eltern, die versteckten ihn, uns wird nur gesagt, weil er ein schönes Kind war. Das ist so ein bisschen so eine merkwürdige Aussage. Also normalerweise, wenn so ein Kind geboren wird, die Eltern würden immer sagen, mein Kind ist schön. Also jedes Elternteil findet ja irgendwie, dass das Kind, was sie bekommen, natürlich das schönste Kind der Welt ist. Ich glaube nicht, dass es hier darum geht, dass ja er ein hübsches, gut aussehendes Kind war, sondern die Eltern merkten, mit diesem Kind ist etwas ganz Besonderes. Vielleicht hatten sie auch eine Zusage Gottes bekommen, weil uns wird im Hebräerbrief gesagt, dass sie das im Glauben taten. Das, was sie dort taten mit dem Verstecken, das war eine Glaubenshandlung. Und dann wird er eben versteckt und nach 3 Monaten setzt man ihn in einem Schilfkorb auf dem Nil aus, und um ihn dort quasi zu bewahren, dass er nicht mit den anderen neugeborenen Jungen getötet wird, wie der Pharao es angeordnet hatte. Und dann wird er von der Tochter des Pharaos gefunden und sie nimmt ihn als ihren eigenen Sohn an, hat aber nicht die Möglichkeit, ihn zu stillen und kommt deswegen wieder zurück zu seiner eigenen Mutter, kann sogar bei ihr bleiben und sie fungiert dann als Amme und zieht den Mose die ersten Lebensjahre groß. Also da steht ja ganz klar dieses mächtige Eingreifen Gottes über dem Leben von Mose von Anfang an. Gott hatte das alles so geführt und das konnte jeder sehen, dass er bewahrt worden war mit einem ganz besonderen Ziel. Und ich denke, während dieser ersten Lebensjahre, wo Mose bei seinen Eltern war, wird er das mitbekommen haben. Seine Eltern werden ihm erzählt haben und seine Mutter, wo er herkommt, wer er ist, wie er bewahrt worden ist, und das nimmt er mit. Und dann kommt er an den Königshof des Pharaos wird dort groß, wird in allen Weisheiten gelehrt. Und dann trifft er, als er erwachsen ist, eben eine Entscheidung. Der Hebräerbrief sagt das ganz deutlich, dass er eine Entscheidung getroffen hat, dass er sich nicht mehr mit den Ägyptern identifizieren wollte, sondern dass er hinausging zu seinen Brüdern, dass er quasi sagt, ich will zu den Israeliten gehören, ich will mich mit ihnen sozusagen solidarisieren, verbrüdern. Und er trifft diese Entscheidung, die riesige Konsequenzen hatte. Und vielleicht war er sich auch darüber bewusst, dass Gott gerade ihn in diese Stellung gebracht hatte, um das Volk Israel zu befreien. Und da bekommt er mit, wie ein ägyptischer Aufseher einen Israeliten schlägt oder schlecht behandelt. Und er will ihm zu Recht verhelfen, will wirklich für Gerechtigkeit sorgen und er schlägt insgeheim diesen ägyptischen Aufseher und er sieht sich um und niemand ist da und vergräbt ihn dann im Sand und denkt, dass die Sache damit erledigt ist. Und am nächsten Tag streiten zwei Israeliten und Mose will schlichten und sagt, Brüder, warum streitet ihr miteinander? Und versucht die Sache zu regeln. Und dann sagt der Schuldige Israelit zu ihm, wer bist du denn, dass du jetzt meinst, hier Richter über uns sein zu wollen? Willst du mich erschlagen, etwa wie den Ägypter, den du gestern erschlagen hast? Und Mose merkt, die Sache ist ja ans Licht gekommen. Und er bekommt es mit der Angst zu tun, der Pharao erfährt davon, und er flieht Hals über Kopf aus dem Land Ägypten ins Land Midian und dort, um die Geschichte kurz zu machen, heiratet er eine Frau und er hütet dann die Schafe seines Schwiegervaters Jethro. Jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen in die Situation von Mose zu versetzen. Das Ganze war ja jetzt nicht nur irgendwie über ein paar Jahre, sondern inzwischen, wo wir jetzt gleich einsteigen, sind da 40 Jahre darüber vergangen. Also Mose war 40 Jahre alt, als er Ägypten fliehen musste. Und inzwischen ist Mose 80 Jahre alt. Er hat 40 Jahre lang dort in Midian gelebt und hat die Schafe seines Schwiegervaters gehütet. Was war denn mit seiner Berufung? Was war denn mit dem, was über seinem Leben stand? Warum war er denn auf so wunderbare Weise bewahrt worden? Weil er schön war, schön für Gott. Was war daraus geworden? Und ich denke, dass Mose vor der Situation stand, dass er einfach komplett gescheitert war mit seinen Plänen und dass er das alles abgelegt hat. Er hat gesagt, ich bin fertig mit dieser ganzen Sache. Ich bin zum Mörder geworden über diese Dinge. Ich musste fliehen, bin Flüchtling in einem fremden Land. Ich bin weder bei den Ägyptern noch bei meinen israelitischen Brüdern. Ich bin hier in Midian, mir sind die Hände gebunden, zurück kann ich nicht mehr. Das, was ich vorgehabt habe, ist jämmerlich gescheitert. Könnt ihr euch vorstellen, was über seinem Leben vielleicht gestanden hat, dass er sagt, ich habe abgeschlossen damit. Ich bin fertig. Und dann hütet er dort die Schafe und es sind noch nicht mal seine eigene Herde, die er hütet, sondern er muss die Herde seines Schwiegervaters hüten. Er hat sich noch nicht mal selber irgendwie was aufbauen können, sondern er ist im Grunde genommen Angestellter bei seinem Schwiegervater. Und ich denke, wenn wir, das steht hier nicht, aber wir können trotzdem sehen, wie Gott mit ihm redet, dass ihm seine Brüder in Ägypten nicht gleichgültig gewesen sind. Er litt unter der Situation, dass diese Israeliten, die befreit werden sollten, immer noch in der Sklaverei waren, dass er dort war und im Grunde genommen nichts tun konnte. Das waren Dinge, die ihn bewegt haben. Und es wird gesagt, dass die Israeliten das Leben bitter wurde von der Sklaverei. Das heißt, die hatten keine Lust mehr zu leben. Die haben gesagt, was sind wir noch irgendwo hier? Wir wollen lieber sterben, als weiter in dieser Sklaverei zu sein. Das war die Situation. Und ich denke, Mose schmerzte das zutiefst. Vielleicht hat er mit seinem Schwiegervater oder mit anderen Leuten darüber gesprochen. Ich weiß es nicht, das wird uns nicht gesagt. Aber schien ihn bewegt zu haben. Und genau in diese Situation hinein begegnet ihm Gott. Gott begegnet ihm, als er dort einfach seiner Beschäftigung nachging. Er war in der Wüste, trieb die Schafe über die Wüste hinaus, war am Berg Gottes. Und dann sieht er eben diese Erscheinung, dass dort dieser Dornbusch ist, der brennt und der nicht verzehrt wird. Und er sagt, ich muss hingehen, muss mir das anschauen, was es damit auf sich hat. Warum brennt dieser Dornbusch, aber der verbrennt nicht, sondern der brennt einfach weiter. Und in dieser Situation begegnet ihm Gott. Da möchte ich einsteigen, möchte mit euch, weil der Abschnitt zu lang ist, werde ich immer nur einige Verse lesen. Ansonsten, ihr könnt ja gerne das Kapitel zu Hause auch nochmal nachlesen, beziehungsweise es ist Kapitel 3 und Kapitel 4. Ich greife einfach nur einige Verse raus. Fange an mit Vers 1 aus Kapitel 3, 2. Mose. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters, in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. In Vers 4. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mit aus dem Dornbusch zu und sagt: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Vers 7, und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen, und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Vers 10, so geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Also wir sehen hier, wie er darauf eingeht und sagt, ich habe sehr wohl gesehen, wie es den Israeliten geht. Und ich denke, daraus können wir sehen, dass er auf etwas eingeht, was Mose auch selber bewegt hat. Vielleicht hat Mose gesagt, sieht Gott überhaupt, wie es ihm geht? Aber interessant ist hier, dass Mose zweimal von Gott mit seinem Namen angesprochen wird. Mose, Mose. Und der Name stand ja für seine Geschichte, die wir eben gehört haben. Mose heißt aus dem Wasser gezogen. Und wenn er ihn jetzt anspricht, Mose, Mose, dann sagt er, ich weiß deine Geschichte. Ich war derjenige, der dich damals aus dem Wasser gezogen hat und dich bewahrt hat. Ich weiß darum. Und du bist nicht gescheitert von mir, sondern ich weiß um alle Dinge, die da in deinem Leben geschehen sind. Und ich habe das alles auf wunderbare Weise so zusammengeführt. Und er spricht ihn an in seiner Situation, wo er steht. Und dann wird Mose ja erneut oder vielleicht zum ersten Mal richtig von Gott beauftragt. Vielleicht war das vorher alles nur so eine diffuse Sache, wo er meinte eben, ja, diesen Ruf Gottes zu haben, sein Volk zu befreien. Und Gott sagt jetzt zu Mose, so geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten führst. Also es ging nicht um Mose und um seine Karriere, sondern hier geht es um Gottes Volk. Hier geht es um das, was Gott tun will. Es ging um Gottes Zusagen. Gott, der Abraham, Isaak und Jakob zugesagt hatte, versprochen hatte, dass er sie wieder herausführen würde und zurück nach Kanaan bringen. Es ging um Gottes Zusagen an die Vorväter, die er halten wollte. Darum ging es und um Gottes Volk. Und wie reagiert jetzt Mose auf diese Berufung? Ja, 40 Jahre zuvor war er bereit gewesen, alles zu tun, sich ganz reinzuschmeißen sozusagen, um das Volk rauszuholen. Ja, er stellt sich auf die Seite der Israeliten, er begeht einen Mord, er versucht das zu machen, scheitert damit. Aber er war bereit gewesen, sich in Bewegung zu setzen und sich einzusetzen. Aber jetzt eben nicht mehr. Jetzt war er nicht mehr dazu bereit. Ja, dreimal versucht er mit Einwänden, sich irgendwie aus der Situation herauszuwenden. Dreimal versucht er Argumente zu finden, dass er sich nicht aufmachen muss, dass er nicht der richtige Mann dafür ist. Und ich möchte mit euch heute Morgen diese drei Argumente mal anschauen, weil ich habe gemerkt, wie das zu meinem eigenen Leben gesprochen hat. Vielleicht spricht es auch zu eurem Leben, wie wir mit Situationen umgehen, wenn Gott uns für eine Aufgabe gebrauchen möchte, dass wir uns für Gott einsetzen. Da heißt es in Vers 11, Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen sollte und die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Wer bin ich, dass du gerade mich irgendwie dafür gebrauchen kannst? Das war ja erstmal eine gute und richtige Aussage. Er hat ja nicht gesagt, ja, gut, dass du jetzt auch mal vorbeikommst. Ich habe schon 40 Jahre darauf gewartet. Ja, wofür habe ich denn die ganze Ausbildung am Hofe des Pharaos genossen? Ich bin der richtige Mann, um das zu machen. Sondern Mose sagt, wer bin ich? Wer bin ich, dass du mich gebrauchen willst? Das ist ja eine Frage, die immer wieder in der Bibel Menschen stellen, wenn sie berufen werden, dass sie sagen, wer bin ich? Gideon sagt das, ja. Wer bin ich, dass du mich gebrauchen willst? Jeremia sagt das bei seiner Berufung. Immer wieder sehen wir das. Und ich merke, wenn man sich manchmal mit Leuten unterhält, mit Gottesmännern, die 30, 40 Jahre im Dienst stehen, die manchmal sagen, ich weiß auch nicht, warum Gott jemanden wie mich überhaupt gebrauchen kann und mich für diesen Dienst berufen hat, ich verstehe das gar nicht. Das war die richtige Einstellung, zu sagen, wer bin ich, dass ich die Kinder Israels aus Ägypten herausführen wollte. Er hatte was gelernt in diesen 40 Jahren. Das war ja besser, als zu sagen, das, was wir dann einige Kapitel später sehen, als die Israeliten dann an den Horeb kommen und Gott ihnen die Gebote vorstellt und seine Heiligkeit offenbart. Wie reagieren sie da? Wir wollen alles tun, was der Herr uns befiehlt. Gar kein Problem, wir unterstellen uns den Geboten. Wir können das alles halten, wir können das alles erledigen. Das war ja genau die falsche Einstellung, dieser Hochmut meinen, aus eigener Kraft Gott irgendwie etwas bringen zu können. Das Problem hier bei Mose ist, dass er da stehen bleibt. Mose bleibt dort stehen und sagt, ich bin niemand. Ich bin noch niemand, was soll ich denn machen? Und Gott sagt Mose und Gott sagt uns, ja, du bist niemand. Und du musst auch niemand Besonderes sein. Was setzt Gott denn dagegen? Wie antwortet Gott auf diesen Einwand von Mose? Überhaupt nicht viel. Er sagt, Vers 12a, ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Wenn Gott mit uns ist, ist es egal, wer wir sind, was wir können, was wir leisten können. Ja, es ist eine sehr einfache Gleichung, die wir hier finden. Wenn Gott uns beauftragt und mit uns ist, dann gleicht er alle unsere Unzulänglichkeiten, Unfähigkeiten, all das, was wir nicht haben, gleicht er aus. Es geht nicht um mich. Es geht auch nicht darum, welche Fähigkeiten ich habe oder was ich kann oder leiste oder wie auch immer, sondern es geht allein um Gott und um seinen Auftrag. Ja, Gott hätte ohne weiteres einen Engel oder irgendjemand anders schicken können. Er hätte auch Aaron beauftragen können. Wir werden das gleich noch sehen. Wäre gar kein Problem gewesen. Warum schlägt er sich mit Mose rum, der nicht bereit ist zu gehen, wenn ein Engel oder jemand anders diesen Auftrag ausführen können? Und heute ist es genau noch das Gleiche. Gott könnte das Evangelium durch irgendwelche wundersamen Mittel in die Welt tragen, aber Gott entscheidet sich dazu, uns zu benutzen, mit uns Menschen Gemeinde zu bauen, uns zu beauftragen. Genau das will er tun. Und Gott sagt hier, ich möchte dich benutzen, Mose, um mein Volk aus aus Ägypten zu befreien. Und genau das Gleiche tut Gott heute mit uns, wenn er uns beauftragt. Er weiß sehr genau, wer wir sind und dass wir niemand sind. Das brauchen wir Gott gar nicht vorzuhalten, er weiß das. Und dennoch will er uns gebrauchen. Und zu Mose sagt Gott, ich bin mit dir oder ich will mit dir sein. Wir haben das heute Morgen schon anklingen hören. Wie viel mehr haben wir heute? Gott ist nicht nur mit uns. Er hat gesagt, ich bin mit euch oder bei euch bis ans Ende der Zeitalter. Aber Gott ist nicht nur bei uns, Gott ist in uns. Gott wohnt in uns, wenn wir gläubig sind. Und er befähigt uns durch seinen Heiligen Geist, gibt uns die Kraft zu jeder Aufgabe, zu jedem Dienst, den wir tun. Tun wir nicht aus eigener Kraft, sondern wir sollen das vollbringen in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, und auch Paulus musste sich manchmal seiner eigenen Unzulänglichkeiten bewusst werden, immer wieder neu. Und er hat Gott gebeten, diese Unzulänglichkeit wegzunehmen. Er hat gesagt, 3-mal habe ich Gott gebeten, mir diesen Stachel im Fleisch wegzunehmen. Doch Gott erfüllt ihm diese Bitte nicht, sondern er gibt ihm eine ganz einfache Antwort, die auch uns gilt. 2. Korinther 12, Vers 9a, kennt ihr wahrscheinlich alle. Da sagt er, Paulus und damit auch uns, lasst dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Im Gideon hat damals Gott gesagt, als er dieses Heer zusammenführt und Gideon will es gar nicht und dann hat er viel zu viele Leute und er sagt, du musst ganz viele Leute wegschicken. Und zum Schluss blieben 300 Leute über, mit denen sie dann die Feinde angehen wollen. Und was sagt Gott? Das mache ich, damit ihr nicht nachher sagt, wir haben das aus eigener Kraft geschafft und wir haben die Feinde in die Flucht geschlagen, sondern dass ich es getan habe. Und genau das Gleiche will Gott in unserem Leben tun, dass er sagt, tu das nicht in deiner eigenen Kraft, dass du die Ehre dafür bekommst, sondern ich möchte mich verherrlichen in diese Situation. Und meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen gemacht. Und wenn ich das so lese, weiß nicht, wie es euch geht, gefällt mir das erstmal überhaupt nicht. Mir gefällt das nicht. Ja, ich möchte nicht überfordert sein mit den Aufgaben. Ich möchte gerne die Kontrolle der Dinge irgendwo behalten können und wissen, wo es lang geht und dass ich das irgendwie weiß, das kriege ich schon irgendwo bewältigt. Aber wenn wir eben Gottes Auftrag ausführen wollen, dann können wir nicht mehr selber die Kontrolle behalten. Das geht nicht. Wir sind gezwungen, Dinge zu tun, die unsere Fähigkeiten überschreiten, zu denen wir eigentlich gar nicht in der Lage sind, dessen Ausgang wir nicht kennen, wenn wir uns in Bewegung setzen. Das heißt es, im Glauben unterwegs zu sein. Und wisst ihr, ich muss immer wieder lernen in meinem Leben, eine Lektion, ich weiß nicht, ob ich sie irgendwann mal lernen werde, immer wieder zu sagen, Herr, ich kann nicht, aber dann bleibe ich nicht da stehen, sondern sage, aber du kannst. Ja, ich kann nicht, aber du kannst. Das ist die Lektion, die Mose lernen sollte und die er auch lernen wird. Aber im Moment versucht Mose erstmal weiterhin irgendwie aus dieser Sache herauszukommen. Mose ist noch nicht zufrieden, er versucht weiter aus dieser Angelegenheit rauszukommen. Dann kommt er mit dem nächsten Einwand. Kapitel 4, Vers 1. Da sagt er, und Mose antwortete und sprach, und siehe, sie werden mir nicht glauben, und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Warum soll ich überhaupt dahin gehen? Die werden sowieso mir nicht glauben. Was soll ich ihnen sagen? Das ist vielleicht ein Einwand, mit dem wir auch zu kämpfen haben. Wenn wir irgendwo mit Leuten über den Glauben ins Gespräch, ja, die hören mir sowieso nicht zu. Warum sollten die auf mich hören, wenn ich ihnen irgendwas von meinem Glauben erzählen sollte? Es ist interessant, wie Gott auf den Einwand von Mose antwortet. Er stellt ihm eine Frage. Was hast du da in deiner Hand? Mose, was hast du da in deiner Hand? Mose antwortet, einen Stab. Das war ein ganz normaler Hirtenstab von Mose, den brauchte er jeden Tag. Es war ein Alltagsgerät, was er brauchte, sein Arbeitswerkzeug, um die Schafe seines Schwiegervaters zu hüten. Ganz normaler Alltagsgegenstand. Nichts Besonderes. Und wisst ihr, Gott nimmt einfach das, was wir normal zur Verfügung haben. Gott gebraucht das und macht aus diesen normalen, alltäglichen Dingen etwas Besonderes. Er verwandelt das eben in etwas Besonderes, wenn wir es ihm zur Verfügung stellen. Das ist genau das Gleiche, wie wir dann in den Evangelien sehen, mit den 5 Broten und 2 Fischen, die der kleine Junge zur Verfügung stellt. Und der Herr Jesus benutzt das, was zur Verfügung steht, um eine Volksmenge von mehreren tausend Menschen dafür damit zu speisen. Ja? Da kommt die gleiche Frage, was hast du da? Ja? 5 Brote, 2 Fische, aber was ist das unter so vielen? Und Gott gebraucht es. Und wir sehen das mit den Fischernetzen der Jünger und immer wieder, dass Gott diese alltäglichen Dinge benutzt. Und dieser einfache Hirtenstab wird von nun an, wenn ihr mal guckt, wie wird der bezeichnet in den nächsten Kapitel? Da heißt es, und Mose nahm den Stab Gottes. Also dieser einfache Hirtenstab wird zum Stab Gottes. Und er steht damit stellvertretend für die Autorität, für die Vollmacht, die Gott Mose verliehen hat. Und er hütet mit diesem Stab jetzt in der Folge nicht mehr die Schafe seines Schwiegervaters, sondern die Herde Gottes, das Volk Israel. Nicht als der Oberhirte, der das Sagen hat, sondern auch als ein Unterhirte unter Gott, dem dieses Volk anvertraut wird. Und dann wird Mose gesagt, er soll diesen Stab auf die Erde werfen und dann verwandelt sich der Stab in eine Schlange. Und Mose bekommt es mit der Angst zu tun, er läuft weg, ja, bekommt Panik vor der Schlange. Und was sagt Gott ihm dann? Er sagt, greife die Schlange beim Schwanz. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwelche Tiersendungen geguckt hat über irgendwelche Schlangen in Australien oder sonst irgendwo. Wisst ihr, wie man eine Schlange fängt? Niemals beim Schwanz anfassen. Man muss immer beim Kopf anfassen, weil da natürlich die Schlange am gefährlichsten. Da sind die Giftzähne und da, wenn man die am Schwanz anpacken will, sie wird sofort sich wenden und zubeißen. Das weiß jeder, der halbwegs irgendwo Verstand hat, weiß, eine Schlange nicht beim Schwanz anfassen. Und Mose wird das als jemand, der 40 Jahre lang in der Wüste mit den Schafen unterwegs gewesen sein, mit Sicherheit auch gewusst haben, dass man das nicht macht. Aber er macht es trotzdem. Und er lernt, in dieser Situation Gott zu vertrauen. Wir sehen das auch immer wieder in der Bibel. Ja, wenn Gott, wenn der Herr den Jüngern sagt, morgens Fische zu fangen, wo jeder normale Fischer weiß, morgens fängt man keine Fische, das macht man nachts. Oder wo sie auf der einen Seite versucht haben und der Herr sagt ihnen, werft es auf der anderen Seite aus, wo man sagen könnte, wer ist hier der Experte? Wer sind hier die Fischer, du oder wir? Du bist Zimmermann, wir sind Fischer, wir wissen, wie wir unser Handwerk machen sollen. Aber sie lernen eben Gott zu vertrauen. Und Mose lernt hier auch Gott zu vertrauen. Und dann gibt Gott Mose eben noch 2 weitere Zeichen. Ich kann da gar nicht so jetzt genau drauf eingehen. Zum einen eben die Hand, die in seinen Gewandbau stecken soll. Und dann wird diese Hand aussätzig. Und dann steckt er sie wieder zurück in den Bausch. Und die Hand wird wieder rein, wie vorher. Das ist ein weiteres Zeichen. Und dann eben die Fähigkeit, Wasser in Blut zu verwandeln. Dass man Wasser aus dem Nil nehmen kann. Und wenn es auf den Boden gegossen wird, verwandelt sich in Blut. Und alles drei sind Verwandlungszeichen, die ihr gibt. Hier wird einfach eine normale Sache in etwas anderes verwandelt. Eine Sache, die nicht ist, wird zu etwas, was sie vorher nicht war. Und Gott sagt Mose, dass diese Zeichen oder Wunder, die er vollbringen kann, den Pharao nicht überzeugen werden, das Volk ziehen zu lassen. Das sagt er ausdrücklich. Er sagt, ich gebe dir die Zeichen, aber der Pharao wird sowieso nicht auf dich hören, er wird dich nicht ziehen lassen. Und auch die Israeliten, die Ältesten, ja, das dient dazu, anfänglich sie zu überzeugen, dass er wirklich von Gott gesandt worden ist. Aber wenn wir dann weiterlesen, bei der nächsten Begebenheit wird schon wieder alles in Frage gestellt. Also es ist nicht irgendwas, was die Israeliten langfristig davon überzeugt, dass Mose von Gott beauftragt worden war. Sondern ich denke, Gott hat Mose diese Zeichen gegeben für sich selbst. Dass Mose wusste, ich bin im Auftrag Gottes unterwegs und Gott ist bei mir. Gott hat mir diese Vollmacht und diese Autorität gegeben. Wenn er diesen Stab in der Hand hatte, wusste er, dass Gott ihn beauftragt hatte. Aber auch diese äußere Bestätigung, ja, dass er im Auftrag Gottes unterwegs war, reichten Mose jetzt erstmal noch nicht. Er versuchte immer noch irgendwie, sich dieser Verantwortung zu entledigen, und er kommt mit seinem dritten Einwand. Kapitel 4, Vers 10. Mose aber sprach zum Herrn: Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und ich bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Ja, ich wird allgemein angenommen, dass dieses schwerfälliger Mund und schwere Zunge oder an anderer Stelle heißt es, dass er unbeschnittene Lippen hat, dass er gestottert hat, dass Mose ein Stotterer war. Stellt euch diese Situation vor. Gott beruft jemand, der stottert, um zum Pharao zu gehen und ihn dazu zu bewegen, das Volk ziehen zu lassen. Und Mose bezieht sich eben darauf. Er sagt, ich habe schon immer gestottert und ich stottere auch jetzt weiterhin, obwohl du mich gerade beauftragt hast. Er sagt, das war schon immer so und seit du mit mir geredet hast, hat es sich auch nicht geändert. Mit anderen Worten, ist ja gar nichts anders geworden. Du berufst mich gerade, aber ich stottere immer noch. Und wenn ich hier in deiner Gegenwart stottere, wie soll ich denn dann irgendwie in der Gegenwart Gottes stottere, wie soll ich denn dann in die Gegenwart des Pharaos treten? Wie soll das klappen, Herr? Du hast mir das nicht weggenommen, meine Einschränkung, die ist immer noch da. Mein Handicap ist immer noch da, was ich habe. Und was entgegnet Gott ihm darauf? Und ich muss sagen, als ich das gestern gelesen habe, da war ich selber überrascht, weil ich das so auch noch nicht gelesen hatte. Heißt es in Vers 11, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer hat ihn stumm oder taub oder sehend oder blind gemacht? Bin ich es nicht, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Und Gott sagt hier Mose, meinst du etwa, deine Einschränkungen sind mir entgangen? Meinst du, ich habe das nicht mitbekommen, welche Einschränkungen, welches Handicap du hast? Liegt das nicht alles in meiner Hand? Er spricht hier davon, wer hat den Blinden blind gemacht? Und wer hat den Stummen oder den taub gemacht oder sehend? Bin ich es nicht, der Herr? Das muss nicht heißen, dass Gott jede Krankheit oder jedes Handicap verursacht, aber Gott weiß darum und sagt, das liegt alles in meiner Hand. Ich habe das alles in meiner Hand. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hadere schon manchmal mit meinen Einschränkungen, die ich im Leben habe. Dass ich denke, boah, wenn ich nur das besser könnte oder wenn ich da andere Fähigkeiten hätte oder wie auch immer. Ja, Herr, kannst du mir nicht das oder jenes wegnehmen? Ich weiß nicht, was euer Problem ist, wo ihr vielleicht manchmal mit hadert. Aber ich glaube, Gott will mir und euch sagen, dass ihn unsere Einschränkungen überhaupt nicht einschränken. Immer, das schränkt alles Gott ein. Weil Gott sagt, deine Einschränkungen schränken mich überhaupt nicht ein. Im Gegenteil. Wir hatten mal, ist nicht direkt im Bekanntenkreis, aber im erweiterten Bekanntenkreis gab es jemanden, ich habe das selber nicht mitbekommen, aber ich habe es gehört, dass andere gesagt haben, der stotterte auch. Und zwar ziemlich schlimm. Und dann haben mir Leute erzählt, wenn der auf die Kanzel geht, dann ist das Stottern vorbei und er predigt mit einer Vollmacht, ohne einmal zu stottern. Und dann geht er von der Kanzel runter und die Leute wollen sich für die Predigt bedanken und der Mann stottert wieder. Wie gesagt, ich habe es nie erlebt, aber mich hat das damals schon beeindruckt, was Gott tun kann, wenn er einen Menschen gebrauchen will. Ja. Das ist mir so hängen geblieben. Aber Mose ist immer noch nicht bereit zu gehen. Und jetzt kommt er gar nicht erstmal mit weiteren Einwänden, sondern es platzt einfach aus ihm heraus. Ja, jetzt kommt er zu dem Eigentlichen, was er sagen will. Vers 13, da erwiderte Mose, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Schick doch irgendjemanden, bloß nicht mich, sende doch, wen du senden willst. Und das klingt so hart jetzt und vielleicht schmunzelt man über Mose, aber ich habe so geguckt und da habe ich gedacht, Mensch, das steht so oft für mein eigenes Leben. Das ist so oft, wenn ich auf mein eigenes Leben blicke, muss ich eingestehen, dass ich oft ganz ähnlich reagiere. Dass ich sage, Herr, hier bin ich, sende meinen Bruder. Schick irgendjemand anders. Ich bin da, ich will dir dienen, Herr. Aber wenn es um die Aufgabe geht, kannst du nicht irgendjemand anderes benutzen? Der kann das doch viel besser als ich. Da reagiere ich genauso. Aber wisst ihr, wenn Gott uns beruft zu einer Aufgabe, dann lässt er uns nicht so ohne weiteres wieder vom Haken, sondern er zieht das durch. Was heißt hier im nächsten Vers, und Mose hat ja diese Worte selber aufgeschrieben. Also Mose spricht hier über diese Erfahrung und ich glaube, dass er sich später daran erinnert hat, und sich gefragt hat, was war das für eine Situation? Da heißt es dann darauf, dass der Zorn des Herrn über Mose entbrannte. Jetzt hatte Mose es wirklich übertrieben. Aber selbst da, wo der Zorn des Herrn über Mose entbrannte, sagt Gott nicht, ich habe jetzt genug. Ich beauftrage irgendjemand anderen, ich nehme irgendjemand anderen, der das tun kann, sondern er steht weiter zu Mose. Und genau das Gleiche sehen wir auch bei Jona. Ja? Wenn wir Jona sehen, der sich dieser Aufgabe Gottes entziehen wollte und alles möglich macht, um bloß so weit weg wie möglich zu kommen. Gott hätte sagen können, okay Jona, dann verdrück dich halt. Ich habe genügend andere Möglichkeiten, jemanden zu berufen, um diese Aufgabe auszuführen. Und Gott tut das nicht. Sondern er macht alles andere möglich, um Jona zurück an den Ort zu bringen, wo er hingehen sollte. Und dann predigt Jona diesen Menschen von Ninive und die bekehren sich alle. Alle tun Buße, vom Größten bis zum Kleinsten, das, wovor er sich so gedrückt hatte. Und stattdessen sagt Gott, okay, wenn du das so willst, dann stelle ich dir jemand beiseite, dein Bruder Aaron, der ist schon auf dem Weg hierhin, der wird sich freuen, dich zu sehen, der hat dich lange nicht mehr gesehen, der kommt, wirst ihn treffen und der wird sich freuen. Und wenn ihr euch das anguckt, ich glaube, der Aaron muss sich schon zu dem Zeitpunkt auf den Weg gemacht haben, wo Gott ihm das hier sagt. weil Gott wusste, wie Mose reagiert. Und wenn ihr euch das anschaut, das ist ja eigentlich amüsant oder fast lächerlich. Ja, dieses Kindergartenspiel, was hier gemacht wird. Ich weiß nicht, wie man das betreiben kann. Er sagt, wenn du das machen willst, dann machen wir dieses Spielchen so. Du sprichst zu Aaron und Aaron spricht dann zum Pharao. Was für ein Bild hat das abgegeben? Gott lässt dich darauf ein. Aber eigentlich hätte Mose den Aaron überhaupt gar nicht gebraucht. Und wenn ihr euch später anschaut, den weiteren Verlauf der Geschichte, lest mal durch, da spricht nicht mehr Aaron, irgendwann fängt Mose an, selber zu reden zum Volk. Und er redet mit Vollmacht. Und Aaron macht ihm eigentlich nur Probleme in seinem Leben. Also diese Hilfe, die er hier bekommt, ja, das behindert ihn im Endeffekt im Grunde genommen nur. Aber Gott lässt sich darauf ein und sagt, okay, wenn wir dieses Spielchen spielen wollen, dann machen wir das so. Und endlich setzt sich Mose in Bewegung und er geht zurück nach Ägypten, um Gottes Auftrag auszuführen. Und das bringt mich jetzt zum zweiten Punkt für heute Morgen, nämlich was dann passiert. Wir haben jetzt diese ganze Vorgeschichte gesehen, die passiert ist. Ja? Und jetzt setzt sich Mose in Bewegung und Gott ist mit ihm. Und Gott gibt ihm die Autorität und er sagt, ich will mit dir reden. Durch dich reden und du wirst die richtigen Worte finden für den Pharao. Jetzt könnte man denken, ja, wenn wir Auftrag Gottes erfüllen in unserem Leben, dann ja, wird das automatisch Erfolg haben und wir sind doch von Gott beauftragt, jetzt muss das doch irgendwo dann die Frucht bringen, die Gott gegeben hat. Und dann meinen wir oft, dass eben die Frucht unseres Gehorsams Gott gegenüber Erfolg wäre. Und wenn ihr euch das anschaut, ist das erstmal überhaupt nicht der Fall. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und wisst ihr, oft messen wir eben den unmittelbaren Erfolg von etwas, dass wir wirklich in Gottes Willen unterwegs sind. Wenn wir Erfolg haben, dann war es Gottes Wille und wenn wir keinen Erfolg haben, dann war es vielleicht doch nicht Gottes Wille, dass wir das gemacht haben. Und ich sage das nicht so einfach von hier vorne, sondern ich habe das in meinem eigenen Leben oft erlebt und oft mir Fragen gestellt, was machst du hier eigentlich? Ist das wirklich Gottes Wille? Und dann erlebst du Rückschlag um Rückschlag. Natürlich müssen wir uns reflektieren, aber messen wir uns immer nur am scheinbaren Erfolg? Das ist doch eine ziemlich menschliche Sichtweise. Und wir sehen, Mose reist nach Ägypten, um das Volk zu befreien und es führt erstmal nicht zum Erfolg. Er forderte eben den Pharao auf, das Volk ziehen zu lassen. Er vollbringt diese Wunder vor dem Pharao mit dem Stab, der zur Schlange wird und das Wasser wird zu Blut verwandelt und mit seinem Gewandbausch. Teilweise können dann die Zauberer des Pharaos diese Wunder noch duplizieren, aber nicht alle. Und der Pharao bleibt total unbeeindruckt von der ganzen Sache. Er sagt, ja, wer bist du, dass du mit mir redest? Und wer ist überhaupt der Herr? Ich kenne den Herrn nicht. Und ich werde Israel auch nicht ziehen lassen. Wisst ihr was? Ihr seid faul. Da steht, faul seid ihr. Und weil ihr so faul seid, werde ich sagen, ihr müsst die gleiche Arbeit machen wie vorher, aber ihr kriegt das Stroh nicht mehr, um die Ziegel zu machen. Guckt selber zu, wie ihr euch das Stroh besorgt. Und dann die Menge der abgelieferten Ziegel bleibt die gleiche. Und die Bedingungen der Israeliten verschlimmerten sich. Das war schlimmer als vorher, was sie durchmachen mussten. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Ältesten der Israeliten ja dann wahrscheinlich Aaron und Mose am liebsten gelüncht hätten. Gesagt, wärt ihr mal irgendwo da geblieben, dann wäre es uns besser gegangen als jetzt. Und wisst ihr, Gott hatte das dem Mose gesagt, dass das genau so kommen würde. Gott hatte ihm das gesagt, dass das nicht zum sofortigen Erfolg führen würde. Aber anscheinend hat Mose das irgendwie vergessen. Und er tritt jetzt vor Gott und er ist völlig frustriert über die Situation, Mose. Und er fragt Gott. 2. Mose, Kapitel 5, Verse 22 und 23. Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach: Herr, warum lässt du sein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao und in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt oder noch schlechter behandelt als vorher. Und du hast dein Volk gar nicht errettet. Er sagt: Warum? Das ganze Theater, was wir hier gemacht haben, es hat doch gar keinen Erfolg. Dein Volk wird schlecht behandelt. Warum lässt du das zu, dass sie jetzt noch schlechter als vorher behandelt, wenn du mir doch sagst, du hast ihr Schreien gehört? Der Pharao treibt es noch schlimmer als vorher. Und die großen Rettungstaten, von der du gesprochen hast, dass du das Volk hier aus dem Land Ägypten führen willst, das ist ja alles gar nicht eingetreten. Du hast dein Volk überhaupt nicht errettet. Herr, was soll das? Und Mose ist verzweifelt von diesem scheinbaren Misserfolg, obwohl Gott ihm das im Vorhinein gesagt hat. Stellt euch mal diese Situation vor. Der Mann hatte ja vorher mit seinem Dienst abgeschlossen. Man muss Gott ihn überreden, sich doch nochmal in Bewegung zu setzen. Und dann klappt das wieder nicht, genauso wie 40 Jahre vorher. Klappt anscheinend nicht. Warum das? Gott hätte ja machen können, dass sie direkt irgendwo die Ägypter so hart schlagen, dass sie ausziehen konnten, so wie es dann später auch der Fall ist. Aber er tut das nicht. Wir sehen hier ein ganz grundlegendes Prinzip, was sich durch die Bibel und ich denke durch das gesamte Leben, die gesamte Menschheitsgeschichte hindurchzieht, bis heute. Es ist ein grundlegendes Prinzip, dass immer Widerstand entsteht, wenn Gottes Auftrag ernst genommen wird. Wenn Menschen sich in Bewegung setzen, um den Auftrag Gottes auszuführen, dann wird es Widerstand geben. Und überhaupt, jedes Handeln Gottes in dieser Welt ruft erstmal Widerstand hervor, Gegenwehr. Der Teufel will nicht diesen Halt aus der Welt einfach loslassen. Das war bei Jesus nicht anders. Ja, kaum wurde er geboren, mussten seine Eltern fliehen und das Land verlassen. Und die Folgen seiner Geburt waren schrecklich. Das vergessen wir immer, wir feiern Weihnachten, aber die Folgen seiner Geburt waren schrecklich. Herodes, der Große, ließ eben alle Kinder in Bethlehem unter 2 Jahren töten. Da wurde Völkermord betrieben in Zusammenhang mit der Geburt dieses Königs, des neuen Königs von Israel. Und der ganze Dienst, der gesamte Dienst des Herrn war von massivem Widerstand begleitet. Und das Ganze gipfelt dann darin, dass er am Kreuz stirbt, aber er tut das, um unsere Schuld zu bezahlen. Und Paulus musste das genauso erleben in seinem Dienst. Mehrere Schriftbrüche hatte er erlitten. Einmal wurde er fast totgeschlagen. Man warf ihn ins Gefängnis und so weiter und so weiter. Und menschlich gesehen waren das Dinge, wenn ihr euch das betrachtet, was ein Paulus durchgemacht hat, dass man sagt, dein Dienst ist doch unerträglich menschlich gesehen. Das, was du machst, das kann doch kein Mensch erleiden. Da muss man doch irgendwo sagen, ich höre auf. Aber Paulus hat seinen Dienst eben weiter durchgeführt, hat sich nicht beirren lassen, sondern ist dran geblieben, weil er den richtigen Fokus und den richtigen Blick hat. Und warum ist das so? Warum dieser Widerstand? Warum all diese Dinge? Wir müssen verstehen, dass eben Satan zu allen Zeiten versucht, Gottes Heilsplan und Gottes Heilshandeln, und das war ja hier auch ein wichtiges Heilshandeln Gottes, dass das Volk Israel aus Ägypten geführt wird, weil der Retter aus Israel hervorgehen soll. Gott will mit diesem Volk Heilsgeschichte schreiben. Deswegen holt er sie raus, nicht damit es ihnen einfach nur so gut geht oder wie auch immer, sondern er will dieses Volk gebrauchen, um uns die Bibel zu geben, um Heilsgeschichte zu schreiben. Und der Teufel, Satan, will diesen Heilsplan Gottes eben zunichte machen. Ja, und er wusste sehr genau, dass derjenige, der der Schlange den Kopf zertreten würde, der wird ein Nachkomme von Abraham, Isaak und Jakob sein. Der wird aus diesem Volk hervorgehen. Und er wusste, ohne Israel kein Messias. Um Gottes Heilsplan voranzutreiben, war es eben wichtig, dass die Leute, ein Mose und später, wir sehen das durch die gesamte Geschichte hindurch, ja, dass sie beharrlich an Gottes Zusagen festhalten und Gottes Auftrag aufführen. Jetzt kannst du sagen, ja, aber kommt Gott nicht irgendwie auch ohne uns zum Ziel? Braucht Gott uns, um seinen Plan auszuführen? Ist Gott nicht souverän? Natürlich ist Gott souverän. Gott hätte seinen Plan auch ohne Mose ausführen können. Aber er will uns gebrauchen, er will das tun. Und wenn er uns, ich habe das glaube ich schon mal vorgelesen, ein Vers, der sticht mir ja seit geraumer Zeit immer wieder ins Auge und kommt mir immer wieder hoch. Hebräer 10, Vers 36. Da wird uns ein Prinzip gesagt. Das gilt, denke ich mal, hier auch für Mose in dieser Situation und es gilt für uns. Hebräer 10, Vers 36 heißt es, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung auch davontragt. Standhaftes Ausharren, das ist ein griechisches Wort, Hypomone, kommt 32 Mal im Neuen Testament vor. Ja, die Schlachter sagt immer standhaftes Ausharren. Dafür ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip für unser Glaubensleben. Was Gott von uns fordert, immer wieder dranbleiben, nicht aufgeben, sondern standhaft ausharren. Und was uns hier der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, ist, ihr müsst dieses standhafte Ausharren haben. Es reicht nicht aus, den Willen Gottes nur einmal getan zu haben, sondern es muss mit standhaftem Ausharren verbunden sein, damit diese Verheißung Gottes in unserem Leben auch Gestalt gewinnen kann. Das heißt, ihr müsst standhaftes Ausharren haben, damit, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung auch erlangt. Das heißt, wenn ich nur einmal den Willen Gottes tue und sage, okay, ich habe es ja getan, jetzt reicht's, Gott hat ja die Verheißung nicht gegeben, dann wirst du es nicht erlangen, heißt das hier, sondern das muss eben ineinander greifen. Und diese Lektion sollte Mose lernen, dass er lernt, standhaft darin zu bleiben, trotz aller Widerstände dran zu bleiben, nicht aufzugeben, damit der Auftrag wirklich auch ausgeführt wird. Immer wieder dranbleiben. Das heißt es für uns auch. Ja, das möchte ich uns und mir für das neue Jahr mitgeben, bleiben wir dran. Lernen wir diese Hypomone, dieses standhafte Ausharren in unserem Leben, in unserem Glaubensleben umzusetzen. Nicht müde zu werden, sich nicht entmutigen zu lassen, egal wie die Umstände und die Widrigkeiten auch sein mögen. Und nach seinem anfänglichen Zögern hat Mose dann diesen Auftrag in seinem Dienst auch ausgeführt. Ja, wenn ihr euch das Leben von Mose anschaut, der Mann, der anfangs so zögerlich war und so mit seinem Dienst gehadert hat, wie hat Gott ihn gebraucht in seinem Leben? Wenn ihr Juden fragen würdet, sagen, es gibt keinen größeren Propheten als Mose und der ist derjenige, der unser Volk gegründet hat und der uns aus der Gefangenschaft geführt hat. Ja, und Gott hat dieses Leben von Mose so geändert, dass er als der Knecht Gottes bezeichnet wird und als der demütigste Mensch, der jemals gelebt hat. Und da wird mir Mose zu einem Riesenvorbild. Ich merke, ja, was Gott tun kann, wenn ich mich darauf einlasse. Ich habe noch einen letzten Punkt, den habe ich nicht aufgeschrieben. Ich möchte ihn trotzdem noch irgendwo erwähnen. Wenn ihr euch das Leben Mose ankommt, das ist mir auch so wichtig geworden. Welchen Erfolg hat er letztendlich gehabt? Natürlich, er hat das Volk aus Ägypten geführt, er hat das alles getan. Aber dann führte das Volk 40 Jahre lang durch die Wüste und aufgrund eines Ungehorsams, ja, indem er diesen Stein zweimal, den Felsen zweimal schlägt, aus Eigenwillen heraus, sagt Gott, du wirst nicht ins verheißene Land eingehen. Das heißt, er hat das Ziel, was er eigentlich im Auftrag hatte, selber nicht mehr erreicht. Gott hat gesagt, du sollst das Volk Israel ins verheißene Land führen. Er selber wird das Volk nicht mehr ins verheißene Land führen. Also bleibt sein Dienst ein Stück weit scheinbar unerfüllt, aber eben nur, wenn wir das aus der falschen Perspektive sehen. Und ich möchte mit euch dazu einen Vers oder Verse aus Hebräer lesen. Und Hebräer gibt uns ganz viel Einblick hier auch in die Motivation, was Mose eigentlich antrieb. Da werden uns Dinge genannt über das Leben von Mose, die wir in 2. Mose gar nicht finden. Und manchmal fragt man sich, das war ja gar nicht zu erkennen. Also zum Beispiel, wenn Mose eben diesen Aufseher erschlägt und dann flieht, dann denken wir ja erstmal, das hat er irgendwie im Fleisch getan oder das war eine Fehlhandlung und war es auf eine gewisse Art und Weise auch. Dann heißt das hier aber in Hebräer 11, Vers 27, Hebräer 11, Vers 24. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich als an den Unsichtbaren, als sehe ihn. Jetzt denkt ihr, wenn ihr das lest, ja, das spricht von dem Auszug aus Ägypten. Aber lest mal weiter. Das kommt ja alles später. Ja, da wird erstmal danach gesagt, dass das Passa durchgeführt. Das heißt, dieses Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Das bezieht sich auf seine erste Flucht aus Ägypten. Und ich glaube, was wir da lernen können, ist, dass Gott sagt, abgerechnet wird am Schluss. Wenn ich mir dein Leben rückwirkend angucke, Da ist Versagen dabei, da sind Dinge dabei, die haben nicht funktioniert. Vielleicht hast du manches auch nicht verstanden. Aber ich sehe das große Ganze, was darüber stand. Und dann rechne ich ab. Und dann werden Zeugnisse hier ausgesprochen, weil wir lesen hier Glaubenszeugnisse über einen Lot. Wenn wir sein Leben anschauen, wir würden ein Leben vom Lot völlig anders beurteilen, als das, wie Gott es hier beurteilt. Und Gott sieht das große Ganze über dem Leben und was uns angetrieben hat. Das als Anmerkung, aber ich möchte eben sagen, was Gott über Mose zu sagen hat. Vers 25 und 26, also die beiden Verse davor. Da heißt es, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Und dann heißt es in Vers 26, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Also zum einen, ich weiß nicht, ob Mose wirklich genau wusste, was die Schmach des Christus war, ob er das alles im Detail so wusste, was der Messias erleiden müsste, oder ob es hier um ein Prinzip geht. Ein Prinzip, was der Messias in seinem Leben ausgelebt hat, diese Schmach, dass Mose nach dem gleichen Prinzip, nach dem gleichen Glaubensprinzip gelebt hat und es damit sinnbildlich erfüllt hat, oder ob er das detailliert wusste, wird uns nicht gesagt, aber mir geht es darum, dass er das getan hat, weil er auf die Belohnung geschaut hat. Und das zieht sich durch den gesamten Hebräerbrief hindurch. Ja, da heißt es hier eben Vers 17. Durch den Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte der die Verheißungen empfangen hatte. Und dann heißt es Vers 13, das wollte ich eigentlich sagen. Dann heißt es hier, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Vers 16, sie trachteten aber nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Und das wird über Mose auch gesagt. Das heißt, Mose durfte nicht ins verheißene Land eingehen. Aber meint ihr, dass Gott Mose das wirklich dauerhaft vorenthält, sondern uns wird hier gesagt, ein Abraham, der keinen Fußbreit des Landes besessen hat, was ihm zugesagt worden ist, er wird das bekommen. Und deswegen hatte Mose diese Ewigkeitsperspektive, auch wenn er das damals nicht erlebt hat. Er wird das erleben und er wird seinen Lohn bekommen in der Ewigkeit. Und er hatte diesen Fokus, das ist das, was der Hebräerbrief uns sagt und was Mose auch hatte. Er hatte diesen Fokus auf die Ewigkeit. Und wisst ihr, selbst wenn unser Dienst, das, was wir tun, hier vielleicht keine scheinbare Frucht bringt oder das Ganze unvollendet bleibt oder irgendwo keinen Abschluss findet, Gott sieht das immer von der Ewigkeitsperspektive und wir müssen die Dinge auch von der Ewigkeit her sehen. Ja, und das wollte ich einfach noch hinzufügen, dass Mose, der das verheißene Land nicht betreten durfte, er wird das betreten. Und er wird diese Verheißung und diesen Lohn in Anspruch nehmen. Er sah auf die Belohnung, die über das jetzige Leben hinausgeht. Wenn wir uns nur nach diesen 70, 80, 90 Jahren orientieren, die wir hier haben, dann wird unser Leben ja unvollendet bleiben. Aber wir dürfen eben hinausblicken auf das, was Gott uns verheißt, was wir in der Ewigkeit haben. Die Realität, die da ist, hier wird immer das Ewige und das Zeitliche verglichen. Oder das Sichtbare und das Unsichtbare. Ja? Er sah den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Den Blick auf die Realität Gottes zu haben, die über allem steht. Das wünsche ich euch und ja, das möchte ich uns gerne zurufen für das neue Jahr. Ich möchte gerne noch zum Abschluss mit uns beten. Herr Vater im Himmel, ich möchte dir danken für das Vorbild, was du uns auch in einem Mose gegeben hast. Und ja, Herr, danke, dass du uns den Spiegel vorhältst in unserem Leben durch dein Wort. Herr, und dass wir so viel daraus lernen dürfen. Herr, danke, wie geduldig du mit einem Mose umgegangen bist und wie geduldig du mit jedem Einzelnen von uns umgehst. Danke, Herr, dass du derjenige bist, der uns beauftragt in unserem Leben, der uns berufen hat, der uns befähigt, der uns Dienste gibt, Herr, zu deiner Verherrlichung, nicht zu unserer Verherrlichung. Herr, danke, dass du uns deinen Geist gibst, der uns wohnt, der uns befähigt, beauftragt. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass, ja, wenn wir auf das neue Jahr blicken, dass es dein Geist ist, der uns antreibt, der uns Mut gibt, Dinge im Vertrauen auf dich anzugehen, Herr, nicht auf uns zu schauen, auf unsere Fähigkeiten oder auf unsere Unzulänglichkeiten, sondern Herr, dass wir in Abhängigkeit von dir leben. Ich möchte dich das bitten, dass wir das erfahren dürfen, ganz neu in unserem Leben, dass Gemeinde das erfahren darf, zusammenzustehen in dem, ja, in diesen Dingen. Herr, und dass du uns einfach den Blick auf die Ewigkeit schärfst, dass das die Realität ist, die vor dir gilt, bei allem, was wir hier gegenüberstehen, bei allen Widerständen, die vielleicht auch mehr werden von der Gesellschaft, ja, dass wir den Blick auf dich nicht verlieren, dass wir auch darauf sehen, dass du kommen wirst, um uns zu dir zu holen. Herr, bitte stärke uns das in unserem Leben, dass wir wirklich den Fokus auf dich bekommen, Herr. Danke, ja, für deine Gnadenerweise, die jeden Tag neu sind. Amen.